Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es war einmal. Es war einmal ein aufgeweckter Junge, so sagte man das damals wohl auch, der Showregisseur oder Zauberer werden wollte. Klingt nach Bühne, klingt nach großem Trara und tatsächlich, so kam es dann. Der 1977 in Köln geborene Tobias Schlegel landete kurz nach dem Start des Senders als neuer Moderator bei Viva. Mitte der 90er war das. Wir erinnern uns, damals waren die Boys und Girls vor der Kamera Stars, für viele Ikonen. Sie wurden gefeiert, ihr Stil wurde kopiert, Horden junger Menschen rasteten aus vor Begeisterung. Viele Jahre schwamm Tobi Schlegel im warmen und nicht immer ruhigen Wasser dieser Fernsehzeit, aber irgendwann stieg er gewissermaßen aus und wurde Notfallsanitäter. Die letzte Instanz vorm Notarzt im Rettungsdienst. Ein knallharter Job, schlecht bezahlt, mit immenser Verantwortung, traurigen, aber eben auch wunderbaren Momenten. Darüber, wie auch über sein Erlebnis mit der Seenotrettung, schrieb Schlegel Bücher. Wir streifen dieses Thema in unserem Gespräch. Im Wesentlichen aber geht es um Spaghetti Napoli und die Ärzte, Fleischfondue und Friteusen, Putenbrust und Papaya. Herzlich willkommen, Tobi.
Hallo.
Ich weiß wenig von deinem Essverhalten.
Ja.
Aber was ich weiß, klingt erstmal spartanisch.
Mhm.
Dein Frühstück.
Ja. Das habe ich mal in einem anderen Podcast verraten. Seitdem verfolgt es mich regelrecht, dass Leute mich darauf ansprechen. Ja, ist ein bisschen kranker Shit, ne?
Nein, was heißt kranker Shit? Nein, es ist einfach sehr, selbst die tibetische Fastenspeise hat wahrscheinlich irgendwie eine größere Range an Zutaten. Seit 10 Jahren isst du Haferflocken mit Sojamilch.
Genau. Und dazu noch ein Getränk.
Okay, darüber wird nochmal gesondert gesprochen.
Ah, okay, dann ist es gar nicht so kranker Shit. Ja, das ist gut. Haferflocken und Sojamilch und ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber und finde es so lecker und finde es so toll und es reicht mir und es macht mich satt und es macht mich glücklich.
Wie würdest du den Geschmack beschreiben, den diese beiden Materialien miteinander eingehen?
Leicht süßlich. So, dass meine ersten Bewegungen des Tages eben Kaubewegungen sind, weil du musst mahlen mit den Zähnen, du musst es zermahlen. Ich habe auch mal, mir ist so ein Stück von einer Plombe sogar abgebrochen, als ich das zermalt habe, dieses Frühstück. Also muss ein bisschen arbeiten schon morgens und es ist einfach, es ist so die perfekte Kombination aus Brei, hart, weich und diese süßliche Milch dazu. Ich find's toll, ich find's wirklich lecker.
Es muss irgendein Initiationsmoment gewesen sein. Man fängt nicht einfach von einem Tag auf den anderen an, Sojamilch mit Haferflocken zu essen. Sind das offenbar ja auch kernige Haferflocken, nicht die kleinen weichen, sondern die härteren, die festeren.
Es sind die härteren, manchmal auch die weichen, aber meistens sind es die härteren.
Kein Zucker dabei, nee. Kein Kakaopulver,
nein.
Nicht mal irgendwie eine Mandelmilch, eine Nussmilch, irgendwas Verspieltes, sondern man könnte ja auch sagen, es gibt inzwischen so viele Variationen, du könntest es dir auch ein bisschen luxuriöser machen, aber es schmeckt dir so, wie es ist.
Also die Initialzündung, das kann man ja jetzt auch mal sagen, ist, es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen und ich will nicht lange überlegen und mir da irgendwas zaubern, sondern das muss schnell rein und einigermaßen gesund sein. Und früher war ich der sehr nah an der Schule gewohnt hat, aber trotzdem so der Letzte war, der in die Klasse gekommen ist. Das heißt, ich habe bis zum letzten Moment gepennt. Und gerade spätestens seit meiner Ausbildung zum Notfallsanitäter ist es halt so, dass jede Minute Schlaf so unfassbar kostbar ist. Und deshalb 2 Zutaten, schnell beides in eine Schüssel rein und zack, los geht das. Also ich bin 5 Minuten später fertig und bin fertig gefrühstückt und kann auch 4 bis 5 Stunden durchhalten.
Mhm. Warst du in anderen Phasen?
Diese Freude in deinem Gesicht, das ist so schön.
Nein, weil ich einfach, ich überlege, ich weiß natürlich inzwischen, wie anstrengend und durchgetaktet dein Leben ist, wenn du als Notfallsanitäter arbeitest oder auch als du als Seenotretter an Bord warst, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, denn auch das hat ja im engsten und weitesten Sinne was mit Essen zu tun. Aber ich weiß natürlich auch, dass es andere Phasen in deinem Leben gibt oder gab. Und ich stelle mir vor, wenn du zum Beispiel dich hinsetzt und die Bücher schreibst.
Ja.
Da hast du dann vielleicht mal eine Woche, in der du gar keine Schicht hast als Notfallsanitäter vielleicht. Genug Schlaf bekommst und theoretisch auch frühstücken gehen könntest. Würdest du dann trotzdem sagen, nee, das Frühstück ist nicht der Moment oder nicht die Mahlzeit, in der ich so hedonistisch bin? Hast du es da gerne etwas spartanischer?
Also ich konzentriere mich, wenn ich schreibe, dann muss ich einfach schreiben und dann muss ich auch jede Zeit nutzen, die ich habe zum Schreiben. Und es ist sogar noch schlimmer, du weißt gar nicht, was mein Mittagessen ist. Also es fängt ja schon spartanisch an. Mhm. Aber beispielsweise, wenn ich eine Woche schreibe und man muss sich das so vorstellen, dass mein Leben so ein bisschen sich wochenweise abwechselt, ne? Blaulicht eine Woche schreiben. So ist jetzt der letzte Roman entstanden. Strom. Und es ist wirklich so, dass ich verwahrlose in dieser Zeit, in der ich schreibe und dass ich auch die Zeit vergesse und ich vergesse zu essen. Und das matcht auch mit der Blaulichtwelt, denn da hat man auch ganz oft keine Zeit zum Essen. Beziehungsweise wenn man sich irgendwas mitgebracht hat, oder das ist ja noch viel schwieriger, sich was mitzubringen und das auch noch gesund und vorzukochen, das schaffe ich zeitlich gar nicht, sondern wenn man da was kocht, so, man hat ja so eine Küche, ne, auf der Wache, da kommt man nicht zu und das ist immer fertig und dann hat man doch den Einsatz und das frustriert und deshalb, pass auf, es gibt bei mir kein Mittagessen dann auch. Weder beim Schreiben noch in der Blaulichtwelt. Ich bin da hingekommen und es tut mir total leid, dass du das jetzt so erfahren musst und das ist wirklich auch nichts, was ich so propagiere, aber ich bin wie so ein Gamer, der 10 Stunden zockt, vergisst zu essen und damit der keine so Chips oder so sich reinballert, habe ich Fertignahrung. Ich habe mittlerweile, ich habe erst gegoogelt nach Astronautennahrung. Ich brauchte irgendwas, was schnell geht, was einfach meinem Körper das gibt, was er braucht und nicht mega ungesund ist. Und es gibt ja mittlerweile auch so Drinks. Also das ist the next level, ne? Dass du so Drinks hast, die du noch nicht mal kühlen musst. Die halten ein halbes Jahr, die musst du nur einfach schütteln und trinken. Und hast in 500 Milliliter hast du ein komplettes Mittagessen drin. Das hat auch mein Notarzt, ich habe dem das gegeben und gesagt, kann man das trinken? Und der hat sich das angeguckt, da ist ja auch Fett drin, das ist nicht zum Abnehmen, sondern das ist eine richtige Mahlzeit. Also wenn du dann noch zusätzlich was essen würdest, würdest du zunehmen. Deshalb darfst du das nur trinken. Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, ist okay, darfst du schlucken. Ist alles drin, was man braucht. Nur wenn du es nur machst und komplett sowohl die Mittagsmahlzeit als auch die Abendmahlzeit damit ersetzt, dann hast du keine Freude mehr auf der Toilette, weil da fehlen die festen Bestandteile. Aber ansonsten hat er gesagt, das ist okay. Das ist ja auch das, was Patienten bekommen in der Klinik, intravenös teilweise. Das ist halt Fertignahrung. Und das nehme ich mittags zu mir. Ich koche mittags nicht. Wenn ich schreibe, habe ich keine Zeit dafür. Ich vergesse zu essen. Ich brauche aber dann irgendwas. Dann trinke ich das und im Rettungswagen hat das sozusagen mein Leben gerettet, weil ich irgendwann so hungrig werde, dass gar nichts mehr funktioniert. Und wenn du halt Einsätze hast, dann musst du funktionieren. Und dann wird halt innerhalb von 2 Minuten wird dieser Drink leer getrunken. Jetzt hast du es erfahren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies wird eine sehr, sehr kurze Episode, mutmaßlich. Wow. An dieser Stelle gebe ich alles, um die Zeit zu füllen, um alle jemals von dir konsumierten Lebensmittel zu benennen und zu besprechen.
Also wir haben jetzt schon Frühstück und Mittagessen.
Da sind wir schon. Ich traue mich nicht weiter zu fragen. Wenn Sie sehen, dass diese Episode länger ist als 25 Minuten, habe ich es irgendwie hingekriegt, dann kommt da irgendwas ganz Besonderes. Wir springen aber tatsächlich tollkühn nochmal zurück zum Frühstück. Denn da bist du quasi gerade zur Selbstanzeige gekommen und hast von krankem Scheiß oder so ähnlich gesprochen. Was wir da nämlich noch ausgelassen haben ist, und das diese Affinität, nenne ich es mal, möglichst wertneutral, teilst du mit unterschiedlichen Menschen. Auch Laura Larsson, die schon hier saß, hat davon erzählt, du bist Energy Drink süchtig. Jetzt sagst du, nein, ich bin nicht süchtig.
Ja, das würde ja jeder Süchtige sagen, ne? Ja. Das würde dir gefallen, das würde dir so passen, wenn ich das sagen würde. Nee, es sind aber Energy Drinks ohne Zucker. Ich brauche das reine Koffein. Also ich so ein Energy Drink, das wäre mir mit dem medizinischen Wissen, das ich habe, wäre mir das zu ungesund. Und ich brauche aber morgens, weil ich keinen Kaffee trinke, ich trinke keinen Kaffee, weil...
Ist dir zu bitter oder ist dir...
Ja, Geschmacksrezeptoren haben da nie drauf angesprungen und es schmeckt mir einfach nicht. Und deshalb bin ich schon mal anders als 95% der Leute. Ich muss aber wach werden. Also gerade Rettungsdienst und Schichten und 5 Uhr morgens aufstehen beispielsweise, das schaffst du ohne Koffein nicht. Und ich brauche viel Koffein und da nehme ich dann zu der Hafermilch und den Flocken oder Sojamilch und Haferflocken, kann auch mal Hafermilch sein, nehme ich dann dieses taurinhaltige Energy-Getränk zu mir, um dieses pure Koffein zu bekommen, aber ohne Zucker.
Du freust dich abends schon.
Ich freue mich abends schon darauf, weil das ist lecker. Also gerade diese Mischung. Wir haben ja eben schon beschrieben, wie Sojamilch und Haferflocken schmecken. Und dann noch immer mal wieder abwechselnd dazu dieses Getränk. Ich finde es wahnsinnig lecker und ich weiß aber, dass das recht abartig ist und dass das anders ist und dass man damit irgendwie der Freak ist und nicht so funktioniert wie 99% der Leute. So.
Wir gehen jetzt erstmal zurück in deinem Leben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da wirklich nichts zu holen ist. Wir gehen zurück nach Köln ins Jahr 1977. Du kommst zur Welt.
Ja.
Du hast eine Schwester. Ist die jünger oder älter?
Die ist jünger.
Die ist jünger.
3 Jahre.
Also sie kommt. Nach dir, da ist dein Vater Betriebswirt, deine Mutter Kindergärtnerin, die dann vielleicht trotzdem, trotz ihres Jobs, für das Essen zu Hause verantwortlich war?
Ja. Die hat immer gekocht und hat versucht, dass der Junge auch was Gesundes bekommt. Und natürlich auch Fleisch, weil Fleisch ist gesund, ne?
Dann erzähl doch mal, was sie so gekocht hat.
Also, was mir wirklich nur in Erinnerung ist, ist diese Holzeckbank, auf der wir gesessen haben, am Küchentisch. Und wir hatten was ich vor mir sehe jetzt gerade, ist die Friteuse. Wir hatten so eine Friteuse. Und da hat sie selbst Pommes gemacht. Ne? Selber geschnitten, so rein in die Friteuse. Und das klingt jetzt auch mega ungesund, aber das habe ich noch vor Augen. Und ich weiß, dass es natürlich auch viele andere Sachen gab. Und so ein Schnitzel habe ich noch vor Augen. Ich weiß, dass wir am Sonntag, da wurde dann auch mal Fast Food, da war mein Vater nämlich zuständig, gab es Fast Food oder wir sind Pizza holen gegangen. Also es ist verrückt, dass wenn man sich zurückerinnert, sich nur an diese schlimmen Dinge erinnert. Aber das waren die schönsten für mich als Kind.
Ja, natürlich. Deswegen bleiben sie ja auch im Kopf hängen. Warum solltest du dich jetzt an Erbsen und Möhren erinnern und ein Ragoufin? Und zwar, hast du Ragoufin gegessen?
Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Okay.
Ist das ein Gulasch?
Nein, aber es ist ein Fleischgericht.
Okay.
Es ist schon ein Fleischgericht.
Und ich weiß aber, dass meine Mutter irgendwann an mir verzweifelt ist, weil ich hatte diesen Punkt in meinem Leben, in dem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Und
wann kam der?
Das ist bei einer verwandten Tante passiert auf dem Land. Ganz klassisch hatte die Hasen, so die wir immer gestreichelt haben. Und eines Tages war dann ein Hase halt nicht mehr da. Und abends haben wir den gegessen. Und das wurde uns aber nicht gesagt, dass das sozusagen der Hase war, mein Lieblingshase.
Wusstest du, was du isst? Da fragt man als Kind wahrscheinlich nicht nach. Oder hast du mitbekommen, dass du Hase isst?
Ich wusste, dass ich Hase esse, aber ich wusste nicht, dass es der Hase ist.
Das macht einen Unterschied, dass du ihn gekannt hast.
Und genau in diesem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich mich übergeben muss und habe gesagt, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ich muss mal kurz auf Toilette und hatte noch das Stück Fleisch im Mund. Oder eins der Stücke. Ich hatte ja schon da zugeschlagen, als das dann gesagt wurde, weil wir mal nachgefragt haben, wo ist eigentlich der Hase hin? Und dann hat der Onkel gesagt, ja, den esse ich gerade, ist lecker.
Oh, ist das furchtbar.
Und genau, dann kam so ein Kotzgefühl hoch. Ich habe gesagt, ich muss mal kurz aufs Klo und habe mich dann auf der Toilette übergeben. Und seitdem habe ich dann auch kein Fleisch mehr gegessen. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen so Fastfood-Ketten oder so, 1-2 Jahre. Da habe ich noch einen Burger gegessen, weil das so alles andere natürlich als Fleisch ist und es sieht nicht aus wie Fleisch. Aber ab dann habe ich halt auch angefangen und das war das Schlimme für meine Mutter. Ich habe versucht, das Fleischstück kleiner zu machen. Also ich habe noch immer Fleisch bekommen, wie ein Schnitzel, aber ich habe dann die Ränder abgeschnitten, damit es kleiner ist, damit ich nicht so viel Fleisch essen muss. Und das heißt auch gerade, ich habe nicht komplett aufgehört. Nee, ich habe 2-3 Jahre noch Fleisch gegessen. Und es gab zum Beispiel auch immer Silvester, gab es immer Fleischfondue.
Oh, das war schon lecker.
Ja, und dann stell dir einen vor, der diese kleinen Fleischwürfel dann vor sich liegen hat und die noch kleiner macht. Also ich habe noch einen kleineren Würfel da draus gemacht. weil ich das irgendwie immer ekliger und abartiger fand. Und nicht, dass es mir nicht mehr geschmeckt hat, aber es war so, dass ich mir in dieses, es ist in mein Bewusstsein eingedrungen, das ist Tier. Und warum esse ich das hier gerade eigentlich? Eigentlich will ich das nicht.
Hat deine Mutter oder dein Vater die Versuche unternommen, das zu deeskalieren und dir zu erklären, dass es ein natürlicher Vorgang ist und dass Menschen immer schon oder zumindest sehr lange schon Tiere gegessen haben? Haben sie versucht, dir das zu erklären?
Nee, ich habe da leider, also ich habe da eher das Rabiate abbekommen, das dann auch hieß, ja, jetzt isst das mal, das war teuer. Isst, was da auf dem Tisch ist. Wir in deinem Alter, also wir hätten ja mal ordentlich zugeschlagen. Das konnten die alles nicht verstehen. Und ich habe dann selbst weiter recherchiert und habe mir viele Dokumentationen auch angeguckt. Ne?
Als Junge?
Oder als Junge, so 14, 15-Jähriger. So habe ich die gesucht und die kamen ja bei Öffentlich-Rechtlichen, da gab es mal abends öfter mal so Tierdokumentationen, aber auch Dokumentationen, die gezeigt haben, wie es in so einem Schlachthaus abgeht. Und ab dann ist es halt immer weniger geworden. Und ich glaube, innerhalb von 2-3 Jahren habe ich dann aufgehört. Und das war dann eher ein Befreiungsschlag für meine Mutter, weil sie sowas Endgültiges bekommen hat und dann auch damit umgehen konnte. Okay, er isst jetzt wirklich kein Fleisch mehr. Ich muss es ihm noch nicht mal hinstellen und wir müssen das dann nachher nicht wegschmeißen, was ja auch scheiße ist.
Und dann hat sie sich auch danach gerichtet. Sie hätte dann auch Sachen...
Naja, dann hat sie halt das Fleisch weggelassen, ne?
Ja, aber das war dann auch okay. Einfach, du hast dann Gemüse bekommen oder ein bisschen Kartoffelbrei oder was auch immer dann da noch war.
Genau, es gab ja immer noch so 2-3 Beilagen und dann habe ich die halt in größeren Portionen bekommen. Ne? Und habe dann natürlich die Pasta für mich entdeckt.
Ich wollte gerade sagen, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, das Wort Lasagne muss irgendwas mit deinem Elternhaus zu tun haben.
Ja, es gab dann nicht mehr die Fleisch-Bolognese-Lasagne, sondern die Gemüse-Lasagne. Und die war echt köstlich. Die ist bis heute so ein Sehnsuchtsessen, dass wenn meine Mutter sagt, heute kommst du mal zu uns, dann gibt's meistens die Gemüse-Lasagne. Oder aber sie will irgendwas verkünden oder es steht auch manchmal ein ernsteres Gespräch an. Dann gibt es aber vorher zur Einstimmung diese Gemüse-Lasagne. Und das ist wirklich, das erfüllt mich jetzt noch, also drüber nachzudenken. Dann ist mir auch egal, was danach kommt. Und wenn wir irgendwas Ernstes ansprechen wollen, okay. Aber auf die Lasagne, da lasse ich nichts kommen.
Könntest du diese Lasagne auch zubereiten?
Nein, leider nicht. Wusstest du eigentlich, also jetzt kann ich mal reingrätschen, wusstest du eigentlich, dass ich mal eine Kochsendung hatte bei dem Musiksender Viva?
Das jüngste Gericht. Ja. Jetzt, wo du es sagst.
Ich hatte da eine Kochsendung, bevor irgendwie andere Kochsendungen da waren. Das war nämlich die Überschrift, also Kochsendung mit Menschen, die so improvisiert haben. Es gibt's ja jetzt öfter mal, dass Leute einfach mal kochen, weil das natürlich eine schöne Art ist, miteinander zu reden. Aber die Überschrift war, wir konnten nicht kochen und wir haben einfach mal vor uns hingekocht und mal geguckt, was da rauskommt. Und der bin ich gewesen, der Host. Und jetzt kannst du das ja ungefähr einordnen, wie meine Kochfähigkeit
war. Kann ich nicht, weil ich nicht eine einzige Episode gesehen habe.
Das ist gut. Es gab zum Beispiel, also eine schöne Folge findet man leider nicht mehr im Internet, weil damals war das ja so die Übergangszeit, dass es gerade losging mit YouTube und so. Also ich glaube, die Folgen, die sind nicht mehr zu finden. Ich habe einmal mit den Ärzten gekocht, da haben wir Spaghetti Miracoli gekocht und als Beilage gab es Brot mit Butter.
Das klingt sehr anspruchsvoll. Ja. Naja, früher, es gab, das muss man dazu sagen, Miracoli ist eine feste Größe, sogar noch mehr als die Ravioli aus der Dose, finde ich. Mhm. Also uns trennen 10 Jahre, ich bin Jahrgang 67, du bist Jahrgang 77 und doch würde ich jetzt mal behaupten, du weißt auch noch, wie diese Ravioli-Dose aussieht, ja, mit diesem rot-gelben Ding und der Schriftzug und so. Und Miracoli hat, finde ich, auch so einen ganz festen, so einen ganz festen Platz, wo man so sagt, ja, absolute Erinnerung und hin und wieder habe ich das noch gerne gegessen, weil ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste gar, ich habe das auch kaum verändert. Ich habe diese Gewürzmischung gelassen. Ich habe noch ein paar mehr Zwiebeln vorher angeschwitzt und dann habe ich dieses, im Grunde, es ist ja nur Tomatenmark, mit, dann machst du ein bisschen Wasser drauf und diese Gewürzmischung und früher gab es noch diesen Parmesan, der so ein bisschen nach Erbrochenem roch, den man dann so als kleines Tütchen noch hat, den gibt es nicht mehr. Nein. Es gab auch ganz lange Miracoli nicht mehr.
Es gibt Eigenmarken mittlerweile, habe ich entdeckt, die exakt so schmecken. Also da ist dann auch diese Würzmischung dabei und so. Ja. Es sind genau die gleichen Bestandteile. Und da ist auch noch der Käse dabei.
Und die Nudeln sind länger. Weil die Miracoli-Nudeln, wo man so denkt, ja, die sind ja, so lang wie Spaghetti. Vielleicht ist es auch mit der Zeit gekommen, dass die Packungen einfach auch kürzer geworden sind. Die sind nämlich, die haben so eine Kindergeburtstagslänge. Weißt du? Aber nicht im Sinne von, oh, möglichst lang, wir wickeln die Nudel 30 Mal um die Gabel, weil es so lustig ist, sondern wir sparen jetzt mal.
Ich fand die Menge immer eine Frechheit. Ne? Da stand ja immer
zwei bis drei Portionen.
Nee, das ist drei bis vier stand da drauf. Und es war für höchstens zwei.
Bei mir stand zwei bis drei.
Ja, das war dann die Solo-Portion, das war dann eine Portion.
Eine Portion maximal. Ja. Wirklich, absolut. Du triffst ins Schwarze.
Ne? Und das durfte ich kochen als eine Folge. Ich kann mich daran erinnern, dass Helge Schneider einmal da war. Und wir haben eine Möhrchensuppe hinbekommen. Mhm. Die schmeckte sogar. Und der Rapper Kool Savas war auch mal da. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Aber also da kannst du mich ansiedeln, dass ich sogar damals noch sehr stolz war auf meine nicht vorhandenen Fähigkeiten und daraus dann sogar diese Sendung entwickelt habe.
Hast du denn als Junge deiner Mutter hin und wieder in der Küche geholfen?
Nee, eben wir sollten da gar nicht aktiv sein. Wir wurden da, im Gegenteil, das war dann so der Moment, dass Kinder natürlich eher alles durcheinander gebracht haben und das war stressiger für meine Mutter. Ja. Deshalb hat sie sich wahrscheinlich insgeheim gewünscht, dass ich ihr helfe, aber sie hat gesagt, sie macht das. Nein, sie macht das schon. Das war für sie auch, glaube ich, besser, weil das war so ihr Reich dann auch, wenn sie da war, hat eine halbe Schicht gehabt und dann musste sie halt kochen oder wollte sie kochen für uns. Also es war wirklich immer, es gab pünktlich das Essen. Fand ich schon damals sehr erstaunlich, dass die das irgendwie parallel hinbekommen hat. Und auch das Abräumen. Also es reichte, den Teller neben die Spüle zu stellen. Aber mehr sollten wir gar nicht machen, weil dann bringen wir alles durcheinander.
Okay. Ne?
Und das ist natürlich, erziehungstechnisch würde ich sagen, ist es nicht der geschickteste Zug, um Menschen zu prägen und ihnen beizubringen, wie sie auf eigenen Beinen stehen. Weil es hatte dann eben die Konsequenz, dass ich, als ich meine erste Bude hatte, natürlich auch. Ich habe Spaghetti Miracoli gemacht und ich hatte, kennst du diese Pasta, die man im Supermarkt so eingeschweißt kaufen kann, die man nur so 2 Minuten,
ja, in
so
Ravioli,
ne? In heißes Wasser noch rein und dann halt eine Pastasoße heiß machen. Das war meine Grundernährung in meiner Jugend, Selbstständigkeit. Ich nenne es noch Jugend, weil das ging ja schon so los, als ich bei Viva angefangen habe. Das war ja schon mit 17 und ich bin dann auch irgendwann ja ausgezogen. Also mit 19, glaube ich, war ich dann in meiner ersten eigenen Bude und das war mein Grundnahrungsmittel.
Du hattest ja im Souterrain oder zumindest ganz unten im Haus, da wo früher eure Tante wohnte oder deine Tante wohnte, da bist du dann hingezogen, aber da hattest du jetzt nicht eine eigene Küche oder so, bist dann zum Essen nach oben gegangen.
Ja, das war natürlich ganz praktisch. Das war eben diese Übergangszeit. Bevor ich eine richtig eigene Bude hatte, konnte ich in dem Haus meiner Eltern unten wohnen und wurde dann zum Essen natürlich immer hochgebeten. Und ich hatte, und das hat ja meine Tante mir vermacht, ich hatte diese Mikrowelle. Und Bettina, da gab's immer Toast Hawaii. Also ohne Fleisch natürlich, ne? Schinken. Und Toast natürlich getoastet, weil das geht ja nicht, ne? Ja. In der Mikrowelle. Ja, ja. Und dann so eine Ananasscheibe und Scheiblettenkäse drauf. Und dann 30 Sekunden warten. Und das war dann mein Essen zwischendurch, wenn ich dann nicht hochgerufen wurde, ne? So musst du dir das ungefähr vorstellen. Also es war sehr, also eigentlich sind wir wieder beim Frühstück angelangt. Es ist sehr spartanisch.
Rudimentär, ja.
Es ist sehr rudimentär und eigentlich ist für mich Essen, und das tut mir total leid, weil ich, also wenn ich eingeladen werde oder in Restaurants mal bin, dann genieße ich das total, wenn es leckeres Essen gibt. Aber eigentlich muss das, also habe ich mich schon immer aufgeregt, dass man so oft Hunger hat und dass man so oft essen muss, dass der Körper das verlangt. Ich habe es nicht verstanden, warum man nicht einmal morgens und einmal abends, sondern auch nochmal zwischendurch. Und es ist eher, es hat was sehr Funktionelles und was sehr Lästiges. Ah, das jetzt auch noch, jetzt müssen wir uns damit noch beschäftigen. Und deshalb ist das mein Leben lang immer so gewesen, dass ich schon drauf geachtet habe, dass das jetzt nicht eben die Pommes ist, so, dass wir mit dem Rettungswagen da halten und uns schnell eine Pommes reinpfeifen, sondern dass das okay ist, dass das gesund sein muss, aber es muss mega schnell gehen und es muss einfach nur funktional sein.
Aber du wirst in deinem Leben bestimmt schon das ein oder andere Mal in die Situation gekommen sein, dass du jemandem imponieren wolltest.
Ja,
Und ja. dann für diese Person gekocht hast.
Ach, schöner Punkt. Ja, da habe ich dann sogar, ich habe zum Beispiel einen Süßkartoffel-Curry versucht. Das habe ich so gerade im Kopf.
Wie hast du das gemacht? Weißt du das noch?
Mit Anleitung. also natürlich.
Rezept.
Und pass auf, was dann passiert ist. Ich habe das exakt nach Rezept gekocht. Es hat natürlich viel länger gedauert, als da stand. Das ist ja immer so ein Betrug, 20 Minuten oder so. Ist ja Quatsch. Also es hat über eine Stunde gedauert. Aber es war richtig köstlich. Und es kam bei der Dame, die ich da bekocht habe, kam es richtig gut an. So, und dann ist aber Folgendes passiert. Dann habe ich das, was ich da gerade gekocht habe, war für mich das neue Lieblingsgericht oder das Gericht, das ich jetzt ja auch mal kochen kann, wenn ich mal keine Pasta koche. Ne? Das koche ich auch mal für mich oder auch nochmal für diese Dame. Die wird ja nochmal beeindruckt sein, weil das war ja so lecker, fand sie ja so lecker. Und dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich versucht zu improvisieren. Ich hatte keinen Bock mehr, das erinnert mich auch an meine Moderation. Ich habe dann, irgendwann hat man ja auch keinen Bock mehr, sich so intensivst vorzubereiten, sondern man sagt, man vertraut darauf, dass das schon irgendwie wird und man improvisiert. Und das habe ich probiert. Also ich wusste nicht mehr, wie viele Mengen Currypulver und so, und habe das einfach probiert, aus dem Kopf heraus. Und wie die das so im Fernsehen machen, weißt du, so zusammenschmeißen, zusammenrühren. Und um es auf den Punkt zu bringen, es schmeckt überhaupt nicht mehr. Es schmeckte gar nicht mehr. Ich habe das so nach Gefühl gemacht und habe mich dann plötzlich als einer dieser Köche betrachtet, die das wirklich gut können, weil das war ja mein Gericht. Und wir haben das gegessen und ich weiß, dass wir uns nicht erklären konnten, warum das nicht mehr funktioniert hat und warum das überhaupt nicht mehr geschmeckt hat. Aber wahrscheinlich, weil ich mich nicht mehr an dieses Rezept gehalten
habe. Du bist zu früh losgelaufen, du warst dir deiner zu sicher, weil ja. Im Grunde ist ja das mit dem Improvisieren, würde ich jetzt mal sagen, gehört auch zu den schönsten Dingen des Lebens, wenn man es erstmal macht und wenn es gut geht. Geht auch manchmal nicht gut, aber ist halt so.
Und im Gegensatz zum Moderieren, da ist es meistens gut gegangen, wenn man so eine Grundkenntnis hatte oder so ein bisschen recherchiert hat und dann probiert hat, damit durchzukommen. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber im Essen hat es nicht funktioniert.
Erinnerst du dich an ein anderes Signature-Dish? An irgendetwas anderes, was du mal gemacht hast, wo man so sagt, oh, das würde ich wahrscheinlich heute für Freunde wieder machen, sowas.
Also ich war einer der Ersten, die das unglaublich cool fanden, vegane Sachen, die ja eigentlich aussehen wie Fleischdinge, aber die eins zu eins sozusagen nachgemacht wurden, zuzubereiten und Leuten zu servieren. Das ist so weit gegangen, dass ich mal Weihnachten für Freunde eine Putenbrust gemacht habe. Und es war eine Putenbrust-Imitation, vegan. Das habe ich irgendwo noch im Internet, konnte man das bestellen.
Würdest du das bei Scrabble durchgehen lassen? Putenbrust-Imitation?
Naja,
Charade.
Ich würde es durchgehen lassen, weil es schmeckte auch total so, ne? Es schmeckte, also du hast ja Signature Move gesagt, die wussten schon, okay, der kommt jetzt irgendwie, der will jetzt hier auftrumpfen und sagen, dass das Vegane genauso lecker schmeckt wie das richtige Fleisch, dass das gar nicht auffällt, dass man uns das unterjubeln kann, diese Putenbrust. Aber es schmeckte leider wie die schlechteste Imitation der Imitation. Mittlerweile sind die Sachen ja so gut, dass du es nicht mehr erkennst.
Ja. Wie lange ist das her? Du hast gesagt, du
das war in den Anfangstagen dieser veganen Dinge. Ich glaube, es müsste mindestens 10 Jahre her sein.
Werbung.
Die erste Süßkartoffel meines Lebens aß ich mit bestimmt schon 25 Jahren. Okay, vielleicht war ich ein bisschen jünger, vielleicht aber auch sogar ein bisschen älter. Genau kann ich mich nicht erinnern. Weiß aber, dass sich Süßkartoffeln sicherlich nicht im lukullischen Repertoire meiner Mutter befanden. Und nicht in dem meiner Freundinnen, bei denen ich regelmäßig zu Besuch war. Kartoffeln hingegen waren omnipräsent. Es gab sie zu Fleisch und zu Fisch, als Puffer und Brei, zum Pellen, gebraten. Naja, Kartoffeln eben, die landeten quasi immer auf dem Teller. Ich wusste zwar, dass es zahlreiche Sorten gibt, mehlige und festkochende, die heißen Linda und Laura und Annabelle. Dass es aber eine Variation mit der Vorsilbe süß gegeben hätte, das wäre mir aufgefallen. Und dann kam es eben zu diesem Essen bei einer Bekannten aus Kamerun. Sie bekochte an diesem Abend eine riesige Gruppe von Leuten. Ich durfte darunter sein und da begegneten wir uns erstmalig. Die Süßkartoffel, auch Batata genannt, und ich. Vielleicht ist auch in diesem Punkt meine Erinnerung getrübt, aber ich kann mich nicht erinnern, sie immer schon im Sortiment der Supermärkte und Bioläden gesehen zu haben, in denen ich einkaufte. Irgendwann aber änderte sich das und seitdem gehört Batata zu meinen Lieblingslebensmitteln, auch wenn sie gar nicht wirklich als Kartoffel zu bezeichnen ist. Falls Sie demnächst zufällig in einen Süßkartoffelquiz hineingeraten, kommen hier ein paar dahingeworfene Informationen. Süßkartoffeln sind Windengewächse und gehören wie die Kartoffeln zu den Nachtschattenartigen. Also im weitesten Sinne verwandt sind sie schon. Beide Knollen wachsen unterirdisch. Als Herkunftsgebiet gilt der südamerikanische Kontinent. Süßkartoffeln enthalten hohe Werte an Carotinoiden, einem sekundären Pflanzenstoff, der für die rötliche Färbung verantwortlich ist. Und Süßkartoffeln kommen Menschen, die sich ungern im Haushalt betätigen, enorm entgegen, denn sie lassen sich sowohl mit Schale als auch roh verzehren. Ich habe beim letzten Einkauf diesen neuen DM Bio Gemüseaufstrich Süßkartoffel Walnuss gefunden. Was für eine Allianz, den man einfach so aufs Brot schmieren kann, der sich aber auch als Dip verwenden lässt oder zum Verfeinern von Soßen. Als großer Walnuss-Fan habe ich ihn neulich auf einem frischen Walnussbrot gegessen und möchte Ihnen zurufen, machen Sie mir das unbedingt nach. Wie sieht denn deine Küche eigentlich aus? Ich würde jetzt mit zu dir nach Hause kommen. Du würdest sagen, ich komme gleich. Und dann würde ich mit einem Fuß so ganz vorsichtig, ohne ein Geräusch machen zu wollen, die Tür der Küche aufmachen.
Gibt keine Tür, aber gibt keine Küche und keine Tür.
So wie groß ist die? So groß wie das Studio?
Ja.
Also ungefähr so 9 Quadratmeter.
Ja, und so gekachelt, ne? Ach, es ist alles total funktional und Einbauküche und Kühlschrank und so. Es ist, also dir würde sozusagen nichts, du könntest auf nichts schließen, weil du suchst ja irgendwie was Griffiges, was so ein bisschen Persönlichkeit, ne? Ja, weißt du, was du siehst? Du siehst auf jeden Fall Kartoffeln. Und du siehst Kartoffeln,
die keimen schon, doch schon längst.
Ja, die sehen aus wie Pflanzen.
Ja.
Und du siehst auch Zwiebeln, die auch sehen wie Pflanzen. Aber ich hole sie trotzdem immer wieder. Und weißt du, was ich kann? Also was ich wirklich kann. Und das genieße ich auch genauso wie das Frühstück. Und da sind wir beim Abendessen. Weil wir müssen ja auch über das Abendessen reden. Kocht er jetzt irgendwas? Macht er da seine Entenbrust-Imitation? Nein. Weißt du, was ich mache?
Na sag.
Wenn du den Kühlschrank aufmachst, du siehst unfassbar viel Grünzeug. Du siehst alle möglichen Salate. Salatherzen, Eisbergsalate. Ja? Du siehst ganz viel Paprika, du siehst Gurken, du siehst Mozzarella-Käse, du siehst auch Pilze, du siehst Radieschen. Und all das wird von mir kleingeschnitten und zu einem Salat verarbeitet. Ich bin Mr. Salat. Ich würde dir einen Salat mit Mozzarella-Käse anbieten und der passenden, sagen wir mal, so ein bisschen zitronenartigen Dressingsoße dazu. Aber ich habe so, also es ist so krass, nach Hause zu kommen und meditativ einfach zu schnibbeln. Ich finde es großartig, weil das ist fast wie Schreiben. Es ist eine Therapie für mich, dass ich wirklich im Kopf diese ganzen Eindrücke, die ich ja sammle, wenn ich zum Beispiel im Rettungswagen rausfahre oder fürs Kriseninterventionsteam habe ich viele Stimmen im Kopf. Und der kommt zum verdammten Verstummen, indem ich Dinge zerkleiner. Und das wird dann Salat. Es wird einfach ein gemischter Salat mit frischen Zutaten, die habe ich auch vorgestern erst gekauft. Also die sind nicht schrumpelig, die sehen nicht aus wie diese Kartoffeln. Ich mische da alles zusammen, dann kommt diese Soße dazu und mehr Schnickschnack ist da gar nicht dabei, sondern es ist halt einfach mega gesund und es schmeckt mega gut. Und das könnte ich jeden Abend essen. Das heißt, du hast jetzt ein Frühstück, das ich immer essen kann und du hast ein Abendessen, das ich immer essen kann. Und du hast ja auch das funktionelle Mittagessen, haben wir schon
besprochen. Wie so ein Replikant eigentlich. Wie so ein Hologramm ist auch nicht viel, anspruchsvoller als du, was das angeht. Vielleicht bist du schon KI. Du bist irgend so ein...
Ja, aber das spiegelt mein Verhältnis zum Essen und zur Nahrungsaufnahme wieder. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche da einfach nur das, was meinen Replikantenkörper am Laufen hält.
Aber du warst schon ziemlich nervös und damit ziehen wir jetzt spannen den Bogen hin zur Seenotrettung. Du bist mal angeschrieben worden von einem CEO, ob du nicht Lust hättest, ob du dir nicht vorstellen könntest, ist wahrscheinlich realistischer, zu helfen, mit aufs Schiff zu kommen. Und du hast gesagt, nee, nein.
Ja.
Und dieser Gedanke aber war wie ein kleines Samenkorn in deinem Gehirn, das immer größer wurde. Und plötzlich wusstest du, du willst es machen und hast ihn angerufen und hast gesagt, doch, wir machen das. Mhm. Und du hast darüber auch ein Buch geschrieben. Also dieses hier ist nicht die Plattform, um so sehr ins Detail zu gehen. Ich möchte es Ihnen ans Herz legen, weil das ist auch kein Roman, das ist so eine Art Tagebuch. Du hast deine Erlebnisse aufgeschrieben. Seenotrettung heißt es. Also das kann man als ein Wort oder auch als drei Worte schreiben. Du hast es als drei Worte geschrieben, ist im Piper Verlag erschienen. Und die Menschen, die ihr dort in all der Zeit aus dem Wasser und aus den Booten gezogen habt, die mussten ja an Bord auch erstmal verpflegt werden. Denn wenn die Menschen gerettet werden, heißt das ja nicht, dass man sie schnell irgendwo wieder absetzen kann, sondern man muss erstmal ein Okay kriegen, dass es einen sicheren Hafen gibt. Mhm. Erzähl doch mal in etwa so ganz kurz, wie das abläuft und wie sich die Frage der Verpflegung dort beantworten lässt.
Die stellt sich ja schon, bevor du ablegst, ne? Also das wissen ja viele nicht. Die denken, man geht auf so ein Seenotrettungsschiff und dann fährt das los. Das fährt aber noch nicht los, sondern wir üben einige Tage und vor allen Dingen wird eingekauft. Also Unmengen an Verpflegung, Trinkwasser natürlich brauchen wir auch, ganz viel. Und Säcke voll mit Couscous und Reis. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Säcke da geschleppt und Tonnen von Reis, die wir da auf dem Schiff irgendwie untergebracht haben. Also die Speisekammern waren komplett gefüllt. Da gibt es einen riesen Kühlschrank, es gibt auch einen riesen Gefrierraum. Aber vor allen Dingen Couscous und Reis ist da so das Element der Stunde. Und die Menschen, die wir da retten, die waren ja teilweise schon eine längere Zeit auf der Flucht und eine längere Zeit, einige Tage auf dem Meer. Die sind natürlich massiv unterernährt, ne? Also die müssen erstmal versorgt werden, die brauchen was zu trinken und die haben meistens, gibt's diese speziellen Energy Riegel, die sehr fetthaltig sind, so Erdnusspaste ist das meistens nur, um sozusagen dem Körper das Notwendige zuzuführen. Das kriegen die erstmal so als Erste-Hilfe-Set, wenn die ankommen und dann, klar, muss gekocht werden. Und das ist ein richtiger, tougher Job. Also da haben wir zwei Köchinnen an Bord gehabt. Aber wir müssen als Team, auch wenn ich zum medizinischen Team gehöre, ich muss auch mit kochen. Ich muss dieses Essen vor allen Dingen auch verteilen. Also ich weiß, dass das ganz schwierig war, dass wir uns überhaupt überlegt haben, weil dieses Schiff, dieses CI-4 war gerade neu. Wir haben uns überlegt, wir haben jetzt 400 Menschen an Bord. Wie machen wir das? Wie verteilen wir das? Weil uns ganz klar war, wenn wir denen eine Portion geben, die stellen sich nochmal an. Die Portion wird natürlich nicht reichen, aber wir müssen das natürlich so einteilen, dass jeder fair was bekommt. Und wir haben dann.
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben Menschen auch, wenn das komisch ist, wir haben denen so einen Aufkleber auf den Arm geklebt mit einer Nummer drauf. Mhm. Aber wir haben uns selbst auch eine Nummer gegeben. Mhm. Also das sollte jetzt nicht komisch sein.
Keine Ausgrenzung
sein,
oder sonst.
Keine Ausgrenzung, dass wir einen reduzieren auf eine Zahl, sondern wir hatten auch eine Zahl.
Ja. Und ihr musstet ja auch noch so ein Seil spannen beispielsweise. Ne? Also das war, ich kann mir das vorstellen, wie unangenehm es einem ist, weil man so mitdenkt und denkt, ihr sollt euch nicht willkommen fühlen und nicht wie Vieh fühlen oder so. Aber na klar, da entstehen dann auch Reibereien möglicherweise. Man darf niemanden bevorzugen. Nicht, die eine Portion darf nicht größer sein als die andere. Und man möchte, dass das irgendwie friedlich abläuft.
Genau, das war total wichtig. Und wir haben dann sozusagen so eine Art Einlassschlange durch Schnüre gebildet, dass man nicht von allen Seiten dann zu der Essensausgabe kann. Aber wir selbst haben uns auch mit angestellt und wir waren Teil des Ganzen. Das war irgendwie wichtig. Und du hattest ja nachher, wir waren ja 13 Nationen da an Bord. Und wie du sagst, ne, das muss fair vonstatten gehen. Und auch wenn da ein kleineres Kind mehrmals kommt und sagt, ich will jetzt noch eine Portion haben, das haben wir erstmal nicht gemacht. Das haben wir dann versteckt machen können. Wir hatten ja so ein kleines Hospital, also gerade wir vom Medizinteam. Und wenn da Leute reingekommen sind und gesagt haben, ey, ich muss jetzt noch was essen, dann haben wir denen was gegeben, dass die was essen konnten, ohne dass die anderen das sehen konnten, weil wir hatten dann verschlossene Türen. Also die wurden ja quasi offiziell von uns behandelt, haben aber eigentlich zum Teil nur was zu essen gekriegt und andere Klamotten. Das war auch ein Riesenthema. Wir hatten viele Klamotten an Bord und mussten die auch, also konnten nicht jedem Klamotten geben, sondern nur denen, die das wirklich brauchten. Und das musste dann auch so ein bisschen versteckt vonstatten gehen, weil sonst will ja jeder was haben. Und dann haben wir die, die dann zu uns gekommen sind, wo wir gesagt haben, ey, so geht das nicht, aus hygienischen Gründen und überhaupt, du erfrierst ja bald, die haben wir dann versorgt. Die sind dann mit guten neuen Klamotten rausgekommen. Ist natürlich irgendwem dann doch aufgefallen, aber wir haben versucht, das so versteckt zu machen wie möglich. Also auch dieses Essen, wir drücken dir noch einen Energy Riegel in die Hand und wir geben dir vielleicht noch eine Zusatzportion. Das musste immer so ein bisschen versteckt erfolgen. Und das waren hauptsächlich Reis- und Couscous-Gerichte. Also Reis mit Kichererbsen, weiß ich noch. Couscous mit Ananas ganz oft. Und wenn du diese Bilder gesehen hast, ich habe ja auch ein paar Bilder eingebaut, das waren so riesige Töpfe, habe ich noch nie gesehen vorher. Ich kenne das aus so großen Küchen gar nicht. Aber das war schon ordentlich. Und das Schiff war eben darauf angelegt, dass wir wirklich hunderte Leute versorgen können. Und das regelmäßig. Wir wussten nicht, wann wir diesen sicheren Hafen zugewiesen bekommen. Und es ist dann halt so ein Rennen gegen die Zeit, ne? Also die Dinge, die du da an Bord hast, werden natürlich weniger.
Ich meine, Trinkwasser wird auch weniger.
Ja. Und es ist dann ein Glücksspiel, ob du diesen sicheren Hafen zugewiesen bekommst. Und das haben wir Gott sei Dank. Und wir hatten dann noch, also bei uns ist sozusagen auch noch das, wir hatten das Problem mit dem Wasser, weil wir hatten so ein Schiff, wir hatten so einen Modus, dass man das Meerwasser teilweise umwandeln konnte in Trinkwasser. Mhm. Und das ist uns ausgefallen. Und da hatten wir ein bisschen Probleme mit. Aber das andere Trinkwasser, das wir da an Bord hatten, das hat Gott sei Dank dann ausgereicht. Und wir haben alle sicher und okay ernährt an Land bringen können. Das ist das, was man machen konnte. Aber es war wirklich kräftezehrend. Also vor allen Dingen auch die Menschen zuerst versorgen, bevor man sich selbst versorgt, weil man selber total Hunger hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte lang nicht mehr so einen unbändigen Hunger wie diese 24 Stunden, in denen es ganz massiv zur Sache ging. Wir waren ja im internationalen Gewässer, sagen wir mal so 30, 40, 50 Kilometer vor der Küste Libyens, aber auch weiter entfernt und sind da so ein bisschen zickzack gefahren und haben geguckt, haben Ausschau gehalten, ob wir jemanden in Seenot entdecken. Wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit einer französischen NGO zusammen. Die haben so ein kleines Flugzeug, den Kolibri, und der gibt dann auch Koordinaten durch, wenn er da irgendwas entdeckt. Da fahren wir dann natürlich hin. Und wir hatten 6 Rettungen innerhalb von so 24 Stunden.
6 Rettungen, das heißt nicht 6 Menschen, sondern 6 Boote.
6 Notfälle, genau. Mhm. Teilweise ganz kritisch, dass Menschen auch schon im Wasser waren. Ist Gott sei Dank keiner vor unseren Augen ertrunken, sonst weiß ich nicht, wie wir das alles verkraftet hätten. Aber ich weiß, dass ich so einen unbändigen Hunger hatte und dass ich vergessen habe, man hat uns vorher gesagt, ey, ihr könnt jederzeit, wir können nicht kochen, weil die Köchinnen waren auch im Einsatz, ne, auf dem Schiff. Die wurden auch gebraucht. Mhm. Und es hieß, okay, es gibt jetzt keine Mahlzeiten für die Crew, aber ihr könnt jederzeit zum Kühlschrank gehen, ihr könnt jederzeit irgendwie in die Küche gehen und euch ein Brot machen oder so. Esst, was ihr wollt. Ne? Das ist, da wird die Sachen werden nicht bewacht. Und ich habe es vergessen. Ich habe vergessen zu essen in diesen 24 Stunden, weil ich so voll mit Adrenalin war und weil wir auch so voll waren mit, wir müssen jeden erstmal versorgen medizinisch. Das war so eine Arbeit und ich habe vergessen zu essen und es ging mir richtig, richtig schlecht danach.
Das glaube ich, weil das Gehirn ja irre viel braucht. Also gerade wenn du so konzentriert bist, wenn du angespannt bist, das unterschätzen Leute auch, glaube ich, die aus anderen Motiven, gar nicht aus so hehren, vielleicht auch wirklich auch aus rein ästhetischen Gründen oder so, wenn man angestrengt ist und unter Druck und dann auch noch so eine emotionale Anspannung, die du da hattest. Ich glaube, das ist für den Körper das Schlimmste. Also Fasten mag ja gesund sein, aber wenn du dann in so einer Drucksituation bist, dann, wenn du nicht isst, vergisst du auch oft zu trinken. Das kommt ja auch noch hinzu. Wow. Und ja.
Aber es war mit das Schönste, wenn die Köchinnen dann doch Zeit hatten und auch für die Crew gekocht haben. Das war eigentlich immer so ein Ritual, dass das einmal am Tag abends gab's nur für die Crew dann Essen. Und zwar auch ganz viele vegane, vegetarische Alternativen. Und das war so lecker, weil man halt auch so ausgehungert war, ne? Also es war für mich in der Erinnerung, sind es mit die besten Mahlzeiten meines Lebens gewesen.
Das glaube ich.
Die ich da an Bord hatte. Weil ich ja rund um die Uhr auch im Einsatz war. Also wir waren ja selbst in der Nacht, mussten wir Nachtwache halten. Und selbst in der Nacht hatten wir natürlich immer unser Funkgerät an, dass wenn irgendwas passiert oder irgendeiner klagt, irgendeiner den wir ja auch dauerhaft beobachten mussten, was den medizinischen Zustand anging. Wir mussten ja immer agieren können und wir standen wirklich unter Strom, komplett. Es gab keine richtigen, klaren Ruhezeiten. Mhm. Ab dem Moment, an dem dann diese Menschen an Bord waren, ja.
So, pass auf, unter deinem Sitz ist ein Topf. Zieh den mal bitte hervor, ein gelber Topf. Zieh mal bitte.
Ah, es ist deine Lostrommel.
Ja,
okay, please. Ich soll einmal ziehen?
Zieh mal.
Okay, ich hab was.
Was ist das?
Einkaufen.
Gut, nehmen wir das doch einfach mal. Lass es noch einen Moment auf deinem Schoß, weil du musst danach noch zwei Begriffe ziehen. Du kannst diesen hier jetzt zur Seite legen. Mhm. Und du kannst jetzt einfach improvisieren. Nee, du musst erst mal antworten.
Ach so, was sind dir die Frage? Wie kaufst du ein? Was kaufst du ein?
Kaufst du gerne ein zum Beispiel?
Voll gerne. Du willst doch jetzt eine schöne Geschichte haben. Und du willst doch jetzt nicht hören, dass ich einkaufe und ich hasse es einzukaufen.
Okay, weg. Okay, welchen Zettel ziehst du wohl? Da bin ich ja gespannt. Wie lange müssen wir jetzt hier sitzen, bis du da eine schöne Geschichte...
Topflappen. Ja. Eine Geschichte, die... muss ich jetzt eine Geschichte erzählen, die irgendwas mit dem Topflappen zu tun hat?
Könntest du. Und ich will vorher eine kleine, wie so eine Warm-up-Frage stellen.
Ja, bitte.
Ich weiß, dass es eine Tante gab, die dir die Mikrowelle vermacht hat, die du sehr gemocht hast, die manchmal aber bis in die Puppen geschlafen hat. Das wird jetzt nicht die Superköchin gewesen sein, mit der du mittags was gegessen hast. Und du hattest eine Oma, die immer dabei war, wenn ihr Fernsehen geguckt habt. Das weiß ich einfach aus anderen Interviews. Sind das auch zwei Frauen, mit denen du kulinarische Erinnerungen verbindest? Zum Beispiel auch, in ihrer Küche gab es da bestimmt selbst gehäkelte Topflappen. Weißt du das noch?
Ja, die gab es. Ja, natürlich gab es ja die Topflappen. Und ich weiß auch noch, dass ich mich als Kind, das ist ganz interessant, weil ich weiß, dass ich mal was aus dem Ofen geholt habe und natürlich nicht zu diesen Topflappen gegriffen habe und habe dann dieses Blech rausgezogen und das, was da drauf war, ich weiß nicht mehr, was es genau war, ob es ein Auflauf war oder so, das krachte auf dem Boden und ich weiß, dass ich unfassbar geschrien habe und dass meine Eltern ganz kurz davor waren, die 112 zu rufen. Und das ist auch ein schönes Bild, weil wenn Kinder sich verbrennen, Vorsicht, ne? Weil Vorsicht, man denkt ja sofort hier kaltes Wasser und so, das muss man ja erstmal kühlen, wenn eine Verbrennung da ist. Und das kann aber auch zu viel kaltes Wasser sein, dass es eben zu einer Hypothermie kommt, also dass man sich verkühlt, unterkühlt und dass man viel zu lange, weil man so Schmerzen hat, die Hände beziehungsweise das, was man verbrannt hat, unter kaltem Wasser lässt. Das kann auch sehr gefährlich werden. Deshalb soll man eigentlich, obwohl man das niemals macht, aber man sollte es lauwarmes Wasser benutzen zum Kühlen.
Das oder ist bei besser? Mir nicht,
das ist besser. Und das kann ich auch jedem nur raten. Und gerade bei Kindern echt die 112 wählen. Ich weiß nicht, warum wir nicht die 112 gerufen haben. Ich glaube, Verbrennungen, das sind dann zweiten Grades, weil das ist ja nicht nur rot, sondern das war mit Blasenbildung. Aber es war 2a. 2b wäre nämlich gewesen, dass die Blasen platzen. Die Blasen waren aber noch stabil und es war nur an den Händen. Und deshalb habe ich, glaube ich, die ganze Nacht nicht gepennt, weil es so sehr weh tat. Ich habe dann aber eine Schmerztablette bekommen. Und ich glaube, ich würde auch jetzt sagen, wenn es nicht gerade ein Kleinkind ist, wenn man Blasen an den Fingern hat, da musst du jetzt nicht den Rettungsdienst.
Also wie jetzt? Du hast jetzt gesagt, einerseits Rettungsdienst, andererseits nicht.
Ja, das ist ein individueller Fall. Bettina, musst du gucken, wie viel ist verbrannt? Wie viel vom Körper?
Sag
wie hoch
mal.
Sind die Schmerzen? Vor allen Dingen auch. Aber kann man sozusagen, wenn man ein paar Brandblasen hat und nimmt ein Schmerzmittel und es ist okay und man kommt okay durch die Nacht und es ist nicht so, dass man ständig schreit, dann würde ich sagen, probiert es erstmal so und geht am nächsten Tag zum Hausarzt. Wenn es aber permanent richtig schmerzhaft ist, wenn die Blasen sogar noch aufplatzen und wenn es wirklich ein Kleinkind ist und ich war schon 12, 13 oder so oder vielleicht auch 10, ich weiß es nicht, aber ich war jetzt nicht mehr 6, dann würde ich sagen, kann man auch mal zum Nachgucken die 112 rufen. Bei Kindern, und das kann man immer sagen, bei Kindern fahren wir sehr gerne raus und sind auch nicht sauer, wenn es dann nur Quatsch war.
Alles klar, das ist doch eine gute Klammer, weil ich weiß, in deinem Arbeitsalltag, ihr werdet viel zu häufig gerufen für Leute, die euch aus falschem Grund rufen, die dann glauben, dass sie, wenn sie über die Notaufnahme kommen, dass sie dann besser behandelt werden, schneller bevorzugt werden, wie auch immer. Es gibt auch Fahrten, über die ihr euch wirklich ärgert.
Genau, das sind viele Fahrten und natürlich muss man aber bei jedem Einsatz wieder auf der Hut sein, weil man oft denkt, also man könnte in dieses Denken reinrutschen, das ist ja jetzt wieder nur Quatsch. Mhm. Und dann guckt man gar nicht richtig hin und dann hat man doch einen Schlaganfall. Also das ist sehr gefährlich, aber ich würde mal, wenn man so eine Quote sagt, 60% der Einsätze sind schon so, dass man sagen könnte, okay, da hätte man warten können und zum Hausarzt gehen können. Aber die anderen haben es dann umso mehr in sich.
Okay. Ziehst du noch einen Begriff, bitte?
Ich habe die Papaya gezogen.
Gut.
Und das ist richtig verrückt und das ist ein schöner Rausschmeißer, wenn es der Rausschmeißer jetzt ist,
fast,
schon Bettina,
ja,
fast.
Ja.
Weil es ist meine Lieblingsfrucht.
Oh. Es schmeckt so lecker. So eine Papaya.
Man kriegt sie ja nicht und aus Klimaschutzgründen sollte man die auch nicht im Supermarkt kaufen. Das ist ja das Problem. Aber aus Klimaschutzgründen kann man auch nicht dahin fahren, wo es die gibt. Also es ist jetzt schwierig, aber ich kann mich an ein, zwei Urlaube erinnern und da gab es viel Papaya, weil ich mal bisschen exotischer unterwegs war mit dem Rucksack und das war so lecker. Also tatsächlich kannst du mir da nicht zu viel geben. Ich habe irgendwie da keinen Stopp. Ich kann nicht aufhören.
Okay,
ich kann
wie ist deine Technik?
Papaya essen.
Wie ist deine Technik? Weil da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wenn es eine große Papaya ist. Die sieht aus wie so ein Rugby-Ball,
genau,
ne?
Erstmal so halbieren natürlich.
Also das heißt,
ne?
du halbierst sie nicht horizontal, sondern so in der Taille schneidest du sie durch,
ja,
wenn man so will. Dass du so zwei gleich große halbe Bälle hast.
Genau, und
so
dann siehst du auch schon die dunklen Kerne und die müssen natürlich
die pulst
raus,
du raus. Das heißt, du fängst nicht an. Ich habe nämlich
Löffel
neulich
raus
mal gedacht, mit einem Gemüseschäler habe ich die nämlich erstmal geschält, und dann habe ich die Kerne rausgeholt und dann hatte ich irgendwie so die ganze Arbeit schon weg und dann musste ich sie nur noch klein schneiden. Das war irgendwie super. Löffelst du die aus? Weil dazu ist die Schale nicht dick genug, ne?
Ja, aber du kannst es doch dann, das ist doch ähnlich wie eine Avocado, du kannst die doch dann so in Streifen schneiden und dann sie sozusagen so rausschälen.
Mhm, okay, ja, so machst du das. Okay, jetzt kommen wir zu entweder oder. Rote Beete?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Spitzkohl?
Ja.
Weißkohl?
Ja.
Meeresfrüchte?
Nein.
Ingwer?
Ja.
Lakritz.
Ja.
Rosinen.
Ja.
Fenchel.
Ja.
Austern.
Nein.
Sushi oder Fondue?
Käsefondue.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Joghurt oder Pudding?
Pudding.
Was für Schokolade?
Toblerone.
Oh, ja. Wie viele Stücke isst du denn davon? Also wir reden jetzt hier nicht von der ganz großen Duty-Free,
nee,
und wir reden nicht von der ganz kleinen, wo ich gar nicht weiß, wer die überhaupt erfunden hat.
Die Duty-Free, die ist groß, ne?
Hammer.
Kriegst du
nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Mhm.
Also reden wir mal von der normalen Größe.
Ja, ich glaube, wenn ich da einmal mit anfange, ist die Hälfte mindestens.
Hälfte.
Weg. Ja, ja, schaffe ich.
Hotdog oder Döner? Ja, du warst Veggie.
Beides, aber in der vegan
sogar
Variante. Das gibt's
okay
ja auch mittlerweile.
Gin oder Wodka?
Wodka.
Oh, es ging aber schnell.
Ja.
Ja?
Wodka, Orangensaft, also
Wein oder Bier?
Nur so konnte ich Viva überleben. Wein oder Bier? Eigentlich so gut wie keins von beiden.
Mhm. Spiegelei oder Rührei?
Gar keine Eier.
Oliven oder Kokosöl?
Oliven oder Kokosöl?
Also Olivenöl oder Kokosöl.
Ach so, Olivenöl.
Okay. Letzte Frage. Hat dir jemals jemand etwas für deine Küche geschenkt? Oder hast du dir jemals selbst was gekauft, von dem du dachtest, das verändert mich? Da werde ich ein Kochmensch. Da werde ich jemand, der sich gesünder ernährt. Da werde ich jemand, der mehr Spaß hat am Kochen. Und das ist dann aber etwas, das du nie benutzt hast und das nur rumsteht und das du vielleicht auch schon weiter verschenkt hast.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Na, das sind ja alle so Saftgeräte, ne? Die irgendwie, wo du die Gurke reinschieben kannst und dann kommt ein Saft raus. Aber ich kann dir sagen, was mein Leben verändert hat.
Na.
Es war ein richtig tolles, zum ersten Mal schneidendes Messer. Scharfes Messer, großes Messer.
Ja.
Und wir waren ja eben beim Zerkleinern.
Mhm.
Ja, nicht von Lebewesen, sondern von Salat. Und das hätte ich ja nicht gedacht, dass man auch so Tomaten so sushihaft durchschneiden kann, ohne dass sie zerplatzen.
Mhm.
Diese kleinen zum Beispiel, die zerplatzen sonst immer mit diesen Messern, die nie scharf sind. Diese Gemüsemesser, die ich früher hatte. Aber so ein richtig schönes, scharfes Messer. Und da hatte ich, das war vor dieser Kochsendung bei Viva, Da war nämlich ein Koch im Hintergrund, der so ein paar Sachen auch mal schon angereicht hat. Also der hat nicht groß gekocht. Und der hat
vorbereitet
auch nicht,
so ein bisschen.
Der hat so ein bisschen vorbereitet, dass es schön aussieht wenigstens. Und dann haben wir Quatsch damit gemacht. Mhm. Aber der hat das vorbereitet. Und der hat mir gezeigt, wie man dieses Messer benutzt. Und das kann ich heute noch, dass ich so tack, tack,
tack, tack, tack. Hast du das selbst gekauft oder hast du dir das schenken lassen?
Das Messer habe ich selbst gekauft.
Okay, gut. Dreimal. Dreimal wird es Toasterweih live on stage, also auf einer Bühne geben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Jetzt gehen wir raus mit einem Espresso, mit einem Schnaps, mit einem Dessert, mit, stimmt, kein Kaffee, Käseplatte. Wie gehst du aus einem Essen raus? Am liebsten. Und zum Schluss das Dessert.
Indem ich die Rechnung bezahle.
Das kannst du überhaupt gar nicht als Notfallsanitäter. Das soll mal schön die anderen Leute machen. Spinnst du?
Bezahl du die Rechnung.
Als Bestseller-Autor dann schon.
Das Nein, gib mir einen Pudding. So Fla, Holland.
Ich kann dir nichts geben. Ich habe nichts hier. Das ist eine rhetorische Frage.
Ja, ja, das ist ja nur Fantasie. Kopfkino an. Und ich finde im Supermarkt dieser Fla, es gibt mittlerweile, das ist ja dieser Trinkpudding fast, ne? Der ist so, dass man, wenn man ihn rausschüttet, hat man auf der einen Seite Schokopudding und auf der anderen Seite Vanillefla, ne? Mhm. Und das sieht so richtig schön aus. Das reicht mir.
Das möchtest du mir nicht.
Schüssel mit, okay. Hol es aus dem Kühlschrank, schütt es mir ein und es sieht total schön aus und ich löffel den aus.
Es war mir eine Freude mit dir, lieber Tobi. Vielen Dank.
Es tut mir jetzt schon leid.
Das ist super.
Danke, Bettina.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.